wenn das Stoßgebet in dieser Weise gemeint sein sollte, ist es auch nicht falsch. Ist es auch nicht falsch. Ja, ich habe gerade noch kurz überlegt, es ist ja mit den Übergängen. Du hast ja immer gesagt, also der findet schon den Übergang dann. Also es ist nicht immer einfach, den Übergang zu finden, ganz besonders im Leben. Das sage ich ganz offen. Ich bin ja auch immer ehrlich in dem, was bei mir nicht so ganz funktioniert. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich etwa im Zug bin, dann das zu finden, was so einen richtig kräftigen Übergang zum Evangelium schafft. Denn ich habe immer die Sehnsucht, einfach das Bedürfnis, einfach über das zu sprechen, was mir wichtig ist. Und mir ist das eben wichtig, auch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über Jesus zu reden. So. Sie wissen, ich bin Schweizer und wir Schweizer haben ja so einen gewissen Nationalismus. Das wird uns angesagt. Ob das immer gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich möchte mal die Wahrheit, die ich heute deutlich machen möchte, nämlich die Wahrheit, dass wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er kämpft richtig. Er kämpft so, wie Gott es will. Ja, das sagt Paulus. Und ich möchte das mal an der Schweizer Geschichte deutlich machen, wie man falsch kämpfen kann, um das dann auch geistlicherweise mehr so, also deutlich zu machen, dass man das dann auch wirklich behalten kann. Das ist der Grund. So, wir Schweizer haben ja einen schönen Anfang in unserer Geschichte, nicht wahr? Die Schweiz ist so entstanden, dass drei Urkantone da gewesen sind, Uri, Schwyz und Unterwalden. Und diese drei Kantone, die wurden sehr bedrängt von den österreichischen Vögten, also von den Habsburgern damals, gab es die Habsburger schon. Und die sind dann immer gekommen, nicht wahr, mit ihren Eisenrüstungen und haben da die Bergbauern dann geknechtet. Die konnten sich nicht wehren. Und eines Tages, als das dann ganz schlimm war, und in diese Zeit ist ja auch die Geschichte von Wilhelm Tell entstanden, ob die stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich zweifle da eher ein bisschen daran. Aber jedenfalls haben sich dann die Bauern, weil die ständig von diesen Vögten da bedrängt worden sind, ernsthaft bedrängt worden sind, manchmal bis zum Leben, da haben sie sich zusammengetan und haben gesagt, wir machen Folgendes, wir machen Feuer auf den Hügeln, also einen Feuerhaufen auf den Hügeln, und sobald, wenn einer von uns dreien angegriffen wird, dann kommen die anderen zwei Kantone zu Hilfe. Und so ist es dann gewesen, die erste Schlacht, die wirklich stattfand, das war dann die Schlacht bei Morgarten, das waren so 20, 25 Jahre später, als diese erste Bund gegründet worden ist, nicht wahr? Der Bund eben, der im Namen Gottes beginnt, aber das Ziel hatte eben, frei zu sein von jeder Unterdrückung. Der wurde dann sehr stark angegriffen, die österreichischen Vögte sind dann gekommen, schwer mit allen Rüstungen, die sie hatten, und mit allen Waffen, die man sich denken konnte, sind die dann durch das Gebirge gezogen, und die Schweizer, die hatten dann einen glücklichen Einfall, die haben dann gesagt, wir schaffen Felsklötze da oben, wo die Schlucht, wo sie hindurch müssen, und wenn die dann hindurchkommen, und die haben sich dann versteckt, dann schmeißen wir all diese Felsblöcke und all diesen Unrat, was da so oben so war, da schmeißen wir alles runter auf diese Truppen, die durchziehen. Und tatsächlich, durch diese Art haben sie die Schlacht gewonnen. Dann kurze Zeit später sind die wiedergekommen, wieder von Habsburg, und haben wieder versucht, die Schweiz in die Knie zu zwingen. Und so hat es an einige Schlachten gegeben, und ich sage jetzt das mal so, weil ich das schon meine, dass das auch so war, dass Gott eben jedes Mal Gnade gegeben hat, dass diese Urkantone sich haben behaupten können und ihre Freiheit dann bewahrt haben. Also das hat einen sehr schönen Anfang genommen. Die Kantone sind dann bekannt geworden, andere Kantone haben sich dann dazu gesellt, also da ist dann Luzern dazugekommen, Zürich, Glarus, St. Gallen und so. Und so ist die Schweiz immer größer und auch immer berühmter worden in der damaligen Zeit, also im Mittelalter, dann haben sie ganz bestimmtes Ansehen bekommen im Blick eben auf ihre Tapferkeit. Sie waren sehr bekannt, weil sie eben ständig gegen eine Übermacht gewonnen haben, sind sie bekannt geworden, und dann haben die Schweizer sich als Söldner verkauft. Nicht wahr? Sie haben also eigentlich ihr eigentliches Kampfziel, das sie hatten, nämlich für ihre Freiheit zu kämpfen, das haben sie eingetauscht für ein falsches Ziel, nämlich Geld zu verdienen, ihr Ansehen zu stärken und so weiter. Es sind dann Sonderbündnisse entstanden, Großmachtideen sind entstanden. Also dadurch hat sich das Söldnerwesen immer mehr ausgebreitet. Die Schweizer Söldner, im Vatikan ist das ja heute noch so, da stehen die heute noch da, wozu weiß ich auch nicht, aber sie stehen heute noch da mit ihren Hellebarden und mit ihren seltsamen Uniformen. Jedenfalls ist es dann so gewesen, dass die Schweizer Söldner sich an Frankreich verkauft haben. Hauptsächlich an Frankreich, weil die gut bezahlt haben. Und nun ist in der Geschichte etwas ganz Schlimmes passiert, nämlich ausgerechnet hat die Schweiz Krieg geführt gegen Frankreich. Das heißt, da sind die Schweizer Söldner auf der einen Seite, man hat ja die Söldner immer vorne angestellt, und die Schweiz, die haben also miteinander gekämpft, blutig gekämpft. Und so ist es dann vorgekommen, dass dann Schweizer gegen Schweizer einander getötet haben. Das ist eine ganz entsetzliche Situation gewesen. Es gibt sogar eine Geschichte, ob die wahr ist, weiß ich nicht, dass sogar an einer ganz bestimmten Stelle Bruder gegen Bruder gekämpft hat. Der eine, der bei der Schweiz geblieben ist, und der andere, der sich an Frankreich verkauft hat. Also das heißt mit anderen Worten, sie haben damit ihre Kampffront zerstört. Nicht wahr? Es ist dann zum Bundesbeschluss gekommen, nie wieder darf das geschehen. Dass sie also für ein falsches Ziel kämpfen und dass sie für eine falsche Front kämpfen. Das ist eine Katastrophe gewesen, wie sie eigentlich schlimmer nicht hätte sein können für die Schweizer Geschichte. Das war dann eigentlich fest verankert, aber dann in diesen Jahren ist auch die Reformation ausgebrochen. Zwingli wollte die Schweiz reformieren, der hat in Anführungszeichen die Vision gehabt, eben die ganze Schweiz protestantisch zu machen, also so ähnlich wie Luther das ja in Deutschland auch wollte. Er wollte die Kirche reformieren und hat gedacht, dass dann das auch wirklich Schule macht in den Kirchen und Gemeinden, die es da so gab. Calvin wollte das in Genf erreichen, nicht wahr? Also der neue Glaubenskampf hatte ganz sicher ein berechtigtes Ziel. Gar keine Frage, es musste wirklich dort etwas Neues entstehen, weil die Kirche die katholische Kirche in einem desolaten Zustand war. Gar keine Frage. Und es war auch eine berechtigte Front. Also das Ziel war richtig, dass man nämlich dass man die Schrift, die Heilige Schrift in den Mittelpunkt stellt und Jesus in den Mittelpunkt stellt, Christus in den Mittelpunkt stellt und eben nicht das alles, was da so drumherum war, das hat einen solchen Raum eingenommen, dass das Zentrum gar nicht mehr gesehen worden ist. Also das ist das Ziel, dass das wieder zum Zentrum zurückkommt. Und es ist eine berechtigte Front, dass man eben gesehen hat, wo Glaube und Unglaube durch die Kantone ging. Aber was jetzt dazu kommt, mit was für Waffen haben die für ihren Glauben gekämpft? Das kann heute keiner mehr verstehen. Geistliche Ziele lassen sich doch nicht mit Hellebarden erreichen. Die einfachen Schweizer damals, die da gelebt haben, die haben das gemerkt. Die haben gemerkt, dieser theologische Streit, das soll jetzt unser Leben kosten, die haben das gemerkt und dann haben sie versucht, in Kappel einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Da ist dann der Kanton Zug gewesen und der katholische Kanton Zug, also die Zugener, die haben dann den Vorschlag gemacht, eine gemeinsame Mahlzeit zu feiern, also eine gemeinsame Suppe zu machen. Dann sind die Zugener gekommen, die haben die Milch gebracht, die katholischen Zugener und die evangelischen, also reformierten Zürcher, die haben das Brot dazu gegeben und dann ist es zur sogenannten Kappeler Milchsuppe gekommen. Das ist man kann sagen, ein ökumenischer großer Kessel gewesen, nicht wahr, wo sie dann da diese gemeinsame Suppen gekocht haben. Und dann waren also auf der einen Seite waren dann die Zugener, die Katholischen, und auf der anderen Seite waren die Zürcher, nicht wahr? Und wenn also da der Zugener dann da, der katholische Zugener, etwas zu stark auf die Zürcher Seite kam, dann hat der Zürcher mit seinem protestantischen Löffel ihm eins auf die Finger geklopft. Und so hat man dann also für Ordnung gesorgt. Aber das war immerhin eine bessere Idee, als dass man eben mit Waffengewalt versucht, die Einheit zu schaffen. Zwingli hat sich darauf überhaupt nicht eingelassen. Es ist dann zu einer ganz grausamen Schlacht genau dort gekommen, die Kappeler Schlacht. Zwingli ist dann furchtbar geschlagen worden und ums Leben gekommen. Und damit ist wieder ein tragisches Stück Schweizer Geschichte geschehen. Also mit einer guten Suppe kann man vielleicht besser evangelisieren als eben mit Waffengewalt. Also das ist der Anfang der Schweizer Geschichte. Warum ich jetzt das erzähle, ist nicht mal, dass wir das ein bisschen im Hinterkopf haben. Also erst kämpften sie für ein falsches Ziel, für eine falsche Zielsetzung. Dann kämpften sie an der falschen Front, verbluteten an der falschen Front. Und schließlich, wo es um den Glauben ging, kämpften sie mit den falschen Waffen. Also ganz gleich, ob es sich um einen militärischen Kampf handelt, wie etwa in den Anfängen der Schweiz, oder ob es sich um einen geistlichen Kampf handelt, so wie Paulus das ja auch meint, wenn er sagt, wenn einer auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er kämpfe denn recht. Es ist wichtig, dass wir auf diese Wahrheit deutlich machen, wer in den Krieg zieht, der vertue sich mal nur nicht, nicht wahr? Denn er wird nie gekrönt, es sei denn, er kämpft wirklich nach dem, wie Gott seinen Kampf auch vorstellt, seinen geistlichen Kampf. Das heißt, du musst das Ziel kennen. Du musst ganz genau wissen, für was kämpfst du eigentlich? Und zweitens, du musst auch wirklich die Front kennen und darfst dich nicht auf eine Scheinfront einlassen. Und drittens, du musst die Waffen kennen, die du zur Verfügung hast. Sind das geistliche Waffen oder sind das letztlich eben doch aus deinem Denken kommende menschliche Waffen? Diese drei Bereiche wirst du dann immer wieder bewerten müssen. Und da hat jeder seine Erfahrungen und jeder hat seine Strategie. So, das Ziel im geistlichen Kampf, das ist das Reich Gottes. Nicht wahr? Andernfalls, wenn ich das Ziel aus den Augen verliere, und es ist unschwer heute das zu beobachten, nicht wahr? Dann wird der Glaube ausgelaugt. Der Glaube wird farblos, er wird lahmgelegt, dadurch, dass lauter Dinge hineinkommen, die eigentlich, zum Beispiel in einer Predigt, die eigentlich gar nicht hineingehören. Und die Front, an der wir stehen, ist der Unglaube. Und zwar Unglaube ist immer jeder Glaube ohne Jesus, wo ich merke, da ist nicht Jesus. Wird das nicht beachtet, dann bekämpft man sich untereinander und zerstört die eigene Front. Wir werden das noch sehen. Und auch die Waffen müssen stimmen. Nämlich der Helm des Heils und der Panzer der Gerechtigkeit und das Schwert des Geistes. Also, nicht wahr, wenn ich das nicht beachte, dann werden unsere Kämpfe eben menschlich, herzlos, brutal. Wie in der Schweizer Geschichte eben. Schon Jesus hat seine Jünger genau auf diese drei Gefahren hingewiesen. Nämlich, er hat ihnen deutlich gemacht, Leute, ihr habt das Ziel verfehlt. Er hat ihnen deutlich gemacht, Leute, ihr habt die Front verfehlt. Und ihr habt die falschen Waffen zu euch genommen. So, jetzt wollen wir das mal beachten. Schauen wir mal in Lukas 9 hinein. Dort geht es um die richtigen und um die falschen Waffen. Also Jesus ist dort mit seinen Leuten unterwegs nach Jerusalem. Er weiß also, Jerusalem ist die Stadt meines Leidens und meines Sterbens. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat Jesus hat ja immer so eine ganze Traube von Leuten um sich gehabt. Und jetzt ist er vor Samarien und jetzt schickt er sozusagen so einen Quartiermachertrupp, schickt er voraus nach Samarien. Die mussten dort also für Quartier sorgen, für die ganze Truppe, die mit Jesus jetzt nach Samarien kommen, um Zwischenhalt zu machen, weil sie nach Jerusalem wollten. Und diese Truppe ist jetzt in Samarien angekommen, nicht wahr, und haben also mit Elan da Quartier machen wollen, aber dann haben die Samariter, also die Leute von Samarien, die haben dann gemerkt, oh, die wollen ja alle nach Jerusalem. Jetzt sind aber die Leute in Samarien im Clinch gewesen mit den Leuten in Jerusalem. Nicht wahr? Die Leute in Jerusalem, die waren ihnen viel zu fromm und also die Leute in Jerusalem für die Samariter waren dies viel zu fordernd in ihrer Frömmigkeit und das konnten die gar nicht auf sich nehmen. Und die Leute in Jerusalem, die haben die Samariter immer so ein bisschen als Menschen zweiter Klasse gesehen. Nicht wahr? Das waren so Halbjuden und die den Glauben nicht so ernst nahmen und da ging manches drunter und drüber. Und so ist da ein Spannungsfeld entstanden. Jetzt kommen die Quartiermacher, also jetzt sind die also da und wollen jetzt Quartier machen für die Leute in Jerusalem. Jetzt sind die natürlich mit den Leuten in Jerusalem identifiziert worden. Das heißt, die haben gesagt, ja, die sind ja genau wie die Leute in Jerusalem, nicht wahr? Und dann haben sie also gesagt, tut uns leid, auf Wiedersehen, nicht wahr? Und das hat jetzt die Quartiermacher ganz tief verletzt. Die kommen jetzt zurück zum Herrn und sagen, nicht wahr, Herr, gegen diese Sturköpfe, da müssen wir jetzt mal ein Exempel statuieren. Du musst nur mal ein Wort sprechen und dann kommen da so ein paar Gewitter vom Himmel herunter. Und damit laufen sie genau in diese erste Gefahr frontal hinein, nicht wahr? Die denken jetzt in dieser Lage, sie sind ja Abgesandte von Jesus, vertreten die Ansichten von Jesus, gehören auch dem Herrn Jesus, nicht wahr? Und die sind jetzt sehr verletzt worden. Und die denken jetzt, die brauchen jetzt mal so einen Denkzettel in Samarien. Die brauchen so ein richtiges Donnerwetter. Herr, schick doch dieses Donnerwetter. Und stattdessen gibt ihnen der Herr das Stoppzeichen. Und sagt, wisst ihr eigentlich, wenn ihr mir das sagt, wessen Geisteskinder ihr seid? Ich bin doch nicht gekommen, ein Feuer der Zerstörung anzurichten, sondern das Feuer des Geistes. Und das hat natürlich die Quartiermacher sehr irritiert. Also die haben dann erst mal schlucken müssen. Nicht wahr? Die kannten sich ja sehr gut aus im Alten Testament und die haben gewusst, dass vom Alten Testament her da so schon mit Brachialgewalt manchmal einfach das Recht verschaffen wurde. Also die haben vielleicht sich an den Elisa erinnert, nicht wahr? Als der mal so in einer ähnlichen Situation war, da sind dann so Jugendliche gekommen, die haben hinterher gerufen, Glatzkopf, 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 nicht wahr? Und der hat sich dann so erregt, der Elisa, dass er einen Bären auf die gehetzt hat. Nicht wahr? Und jetzt haben die natürlich dieses Denken auch gehabt und haben gedacht, Jesus ist ja auch der große Prophet und jetzt machen wir also, muss also dasselbe geschehen. Aber wie Jesus, wie immer sieht Jesus genau dahin, er weiß, wie ein solcher Streit entsteht, er weiß, wie kompliziert manchmal die Überlegungen sind in uns. Und er weiß, jetzt haben die Quartiermacher sozusagen den Ärger abbekommen, der eigentlich Jerusalem gilt. Das ist ja immer so, wenn man zwischen die Fronten gerät, du bist dann sauer und denkst, aber mal hallo, nicht mit mir, ich gehöre ja weder zu euch noch zu euch. Nicht wahr? Du verkneifst dir dann den Ärger, nicht wahr? Weil ja alle wissen, dass du fromm bist und wie fromm du bist. Nicht wahr? Aber im Stillen denkst du so heimlich, nicht wahr? So heimlich unter deinem Helm des Heils und hinter dem Panzer der Gerechtigkeit. Da läuft ja nicht alles geistlich ab in deinem Kopf. Nicht wahr? Da denkst du, ein Glück, dass wenigstens der Herr mich versteht und ganz sicher wird der Herr zu seiner Zeit wird eingreifen, wenn ich es jetzt nicht kann. Und dann beißt du auf die Zähne und wartest immer auf ein Machtwort des Herrn und merkst gar nicht, dass in dir auch auf einer ganz frommen Ebene Prozesse ablaufen, die dem Herrn so nicht gefallen. Nicht? Immer denkst du, ich bin ja fromm gerüstet mit dem Helm des Heils und mit dem Schwert des Geistes und mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ich kann da schon der Welt widerstehen. Aber statt dich wirklich zu schützen mit dem Helm des Heils, hast du dich nie gefragt, was an Unheiligem täglich unter deinem Helm und hinter dem Panzer abläuft. In Wahrheit sammeln sich nicht die Gedanken des Heils, sondern eben, das sind immer klangheimliche Wünsche des Unheils verborgen. Und die kommen immer so ganz, ganz zart, kommen die an die Oberfläche. Es ist wichtig, mir ist das wichtig, dass wir da eine Sensibilität entwickeln für die Gedanken und für die Wünsche und für die Entwicklungen, die so in uns so ganz allmählich entstehen. Und dass wir das ernst nehmen, denn diese geistliche Hygiene ist sehr wichtig. Wenn du das tust, wenn du sagst, ich habe auch den Wunsch, dass meine Gedanken wirklich rein sind, dass sie jederzeit vor Gott bestehen können, wenn du diesen Wunsch wirklich in dir hast, verstehst du, dann wird dir Gott auch beistehen. Dann wirst du auch merken, nicht wahr, wie locker du sein kannst. Dann kannst du im Grunde genommen mit Freund und Feind, kannst du reden, was du willst. Du musst nicht Angst haben, dass da etwas Schlimmes entsteht. Also mit anderen Worten, für den Herrn bist du dann das Problem. Also jetzt in der Geschichte nicht Samarien, oder bei Jona ist es nicht Ninive oder in unserem Alltag ist es nicht der Nachbar oder der Chef oder was oder die Frau oder so, sondern du selber musst jetzt profitieren von dem, was dir der Herr gibt mit dem Helm des Heils und dem Panzer der Gerechtigkeit. Du selber musst jetzt lernen zu segnen. Und dass jedes Mal, wenn du es innerlich merkst, dass deine Gedanken wieder so klangheimlich in eine falsche Richtung gehen. So wie der Jona ja auch. Der Jona, der sogar ein Prophet war, nicht wahr? Er musste lernen zu erkennen, was da in ihm Falsches abläuft. Also Gott hat nicht nur mit Ninive eine Geschichte gemacht im Buch Jona, sondern auch mit dem Jona selber hat Gott eine ganz wesentliche Geschichte gemacht. Der einzelne Mensch, der ihm gehört, aber sich falsch entwickelt, ist dem Herrn manchmal viel wichtiger als ganze Gruppen von Menschen, die man vielleicht evangelisieren muss. Es ist wichtig, dass wir da wieder einen Blick bekommen für das, was in uns abläuft. Also du brauchst den Helm für dein Heil und du brauchst den Panzer der Gerechtigkeit für deine persönliche Gerechtigkeit vor Gott. Und du brauchst das Schwert des Geistes, damit es in dich dringt und in dir scheidet, was ist seelisch und was ist geistlich. So, das ist die erste Gefahr. Nicht wahr? Dass wir mit den richtigen Waffen kämpfen. Und dass wir wissen, was wir da so in uns haben, was sich da in uns entwickelt. Das sind nicht die Waffen, die Gott im Auge hat. Zweitens, das ist die Gefahr mit dem falschen Ziel. Das ist eine Gefahr, die heute in so vielen Orten zu beobachten ist. Wir blättern weiter in Markus 14 hinein. Da geht es um das geistliche Ziel. Jesus ist im Haus eines Bekannten. Nicht viele haben ihn eingeladen. Das waren immer Männergesellschaften. Die waren jetzt um Jesus versammelt. Und die haben jetzt ganz wichtige Themen. Und jetzt kommt da so eine Frau rein. einfach so mitten in diese Männergesellschaft hinein. Und die spielt jetzt so eine heilige Luftnummer über Jesus ab vor der ganzen Männergesellschaft. Siehst du, das verunsichert uns Männer doch furchtbar. Aber die Frau macht immer weiter. Die kapiert das gar nicht, wie sehr sie eigentlich jetzt die ganze Situation, die jetzt da war und das Thema, das da war, wie sie das alles über den Haufen wirft. Ihre Liebe zu Jesus ist so unreflektiert und so rein und so kindlich. Verstehst du, sie sprüht und sprüht und sprüht ihr ganzes Herz über Jesus, nicht wahr? Und was dann typisch ist, einer der Männer, der weiß sofort, wie viel das gekostet hat. Und der beugt sich dann so, nicht wahr, stelle ich mir vor, der beugt sich dann so zum Nachbar rüber, und weil ja diese Peinlichkeit, die muss ja irgendwie raus, und beugt sich so rüber und sagt, weißt du eigentlich, wie viel das da gekostet hat? Nee, sagt er, da habe ich auch schon gedacht. Das sind 200 Silberstücke. Ja. Und so haben die beiden dann, nicht wahr, und der Dritte hat das gehört, und plötzlich nimmt dieses Thema den Raum ein. Da ist nicht mehr das Thema Jesus, der in der Mitte ist, ist auch nicht mehr das Thema die Frau, die ihr Leben an Jesus versprüht hat, sondern jetzt ist plötzlich das Thema, dass man da mit diesem Geld ja was machen könnte. Da sagte die Armen da draußen, die stehen doch Schlange. Und die merken das nicht, siehst du. Und so ist auf einmal etwas verschoben. Man kann Jesus aus der Mitte verschieben mit etwas Gutem. Jesus wird immer aus der Mitte geschoben mit etwas Gutem. Nicht wahr? An sich, wenn jetzt da einer sagt, also draußen, da sind so viele Obdachlose, und die könnte man doch mit diesem Geld, könnte man die doch wenigstens für eine Woche sicherstellen. Warum geschieht das nicht? Dieser Gedanke ist ja nicht falsch, an sich nicht falsch. Aber eben an sich ist Jesus in der Mitte, geht es offiziell um Jesus, wie zum Beispiel hier, jetzt in diesem Augenblick. Oder wenn ich meinen Haus oder du deinen Hauskreis hast, da geht es um Jesus, und dann ist es wichtig, dass wir drüber wachen, wenn wir solche Themen haben, dass immer Jesus in der Mitte ist. Es geht immer um Jesus. Also Jesus sagt das ja selber, nicht wahr? Die Armen, die habt ihr alle Zeit bei euch, und ihr könnt sie jederzeit zum Thema machen. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Also Jesus ist ganz schnell aus der Mitte. Und ich denke immer, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich denke immer so, also die Verantwortlichen von unseren Großkirchen, wenn ich die so reden höre, wenn ich auch die Themen vom Kirchentag nehme und so, dann muss ich immer sagen, also es ist ja alles richtig, was sie sagen. Ist ja alles richtig, verstehst du? Es geht um die Umwelt, es geht um den Plastikmüll, es geht um Kindergärten und um Flüchtlinge und so. Ist ja alles gut und richtig, gar keine Frage. Aber wo ist Jesus, wenn Menschen zusammenkommen, wenn so viele Menschen zusammenkommen? Wo ist Jesus? Da merken wir doch, da ist nichts Falsches, aber Jesus ist aus der Mitte geschoben worden. Also da müsste das der Herr auch in manchen Gottesdiensten, auch in öffentlichen Gottesdiensten sagen. Aber das betrifft uns auch. Mir hat ein Heilsarmee-Offizier, ist jetzt einige Jahre her, der hat mir Folgendes erzählt. Die hatten, also die Heilsarmee hat ja in Zürich einen guten Namen. Also in der Schweiz ist die Heilsarmee viel bekannter, es gibt da auch viel mehr Heilsarmee-Soldaten als in Deutschland, aber und die Leute, die stehen auch dahinter, die nehmen sie sehr ernst, weil es der Heilsarmee gelungen ist, eben soziale Arbeiten mit dem Evangelium ganz eng zu verknüpfen. Da hat das Evangelium natürlich unter den Ungläubigen immer eine größere Relevanz als wenn man nur, jetzt in Anführungszeichen, nur evangelisiert. Also in der Schweiz hat jedenfalls die Heilsarmee einen guten Namen. Und mir erzählt der heilsame Offizier Folgendes. Die haben dann in Zürich, haben die von ein paar reichen Leuten, haben die große Summen Geld bekommen. Und jetzt konnten die ein großes Sozialprojekt machen. Und der hat mir dann das erzählt. Und ich so als einer, der mit so Geld so Summen gar nicht vorstellen kann, ich habe nur gestaunt, habe gesagt, das ist ja sagenhaft, welche Möglichkeiten du hast. Dann hat die mir gesagt, ja, das klingt auch großartig. Aber dadurch, dass wir dieses Projekt in Angriff genommen haben, droht im Augenblick, dass das Hauptziel nicht mehr da ist. Die Leute, die machen so gerne mit, die arbeiten mit, da gibt es Teams, nicht wahr, in jeder Hinsicht, die da sind. Alles ist wunderbar organisiert, nicht wahr, aber das Hauptziel, Anliegen, das wir von der Heilsarmee haben, das ist, da müssen wir sehr, sehr hinterher sein, dass das nicht verloren geht. So kann das auch bei Gläubigen geschehen. Also auf einmal hängen viele Herzen mit großen Begabungen und Möglichkeiten an einer großartigen Idee. Da gibt es ja wirklich Kinderstädte und Tafeln für Obdachlose, ich weiß nicht was alles, Deutschunterricht für Flüchtlinge und so. Aber zu diesen Aufgaben gehören immer auch Leute, die ihr Herz an Jesus verloren haben. Wir haben jetzt auf der Langensteinbacher Höhe, es war am Mittwochmorgen, da ist ein Schweizer Ehepaar da gewesen und dann haben wir über einen Menschen gesprochen, der hat, mit dem ich telefoniert habe, der hat mir Folgendes erzählt und ich habe es dann dem Bruder da erzählt. Der hat also mir erzählt, dass er im Zug saß, vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass er im Zug saß und da war also Da sprach er dann mit dem Schaffner, sprach er dann, mit welchem Zug er dort und dort weiterkommen soll. Und dann hat das Gespräch von ihm, hat einer gehört, der hinten saß, und der kommt dann im Zug zu ihm an den Platz und sagt, kennen Sie mich noch? Und der sagt, nö, nie gesehen und so. Doch, ich bin hier Ihr Briefträger. Und dann sind die beiden ins Gespräch gekommen und dann ist etwas passiert, was ich so noch nie gehört habe. Dann hat dieser Bruder, der da saß, der wurde dann gefragt, was machst du, wo gehen Sie hin, was machen Sie und so. Und dann hat er ihm erzählt, wie er Menschen für das Evangelium gewinnen will. Er hat ihm erzählt, wie man zu Jesus kommen kann. Er hat ihm erzählt, wie man mit Jesus beten kann. Der hatte keine Ahnung vorher gehabt, wie man mit Jesus beten kann. Und der hat das alles sich angehört, ernsthaft angehört. Er hat auch gemerkt, dass der andere das auch wirklich verarbeitet innerlich. Und das ist für mich das Wunder, dass einer sozusagen von null auf das Ganze gegangen ist. Er hat im Zug, hat er ihm ein Übergabegebet gesprochen und der hat von allen Leuten, hat er dieses Übergabegebet nachgesprochen und er ist zum Glauben gekommen. Also das ist für mich sagenhaft, denn meistens ist es ja so im Leben, dass eine gewisse Station geführt wird und dann vergeht eine Zeit, er vertieft das dann, nicht wahr? Da geht es vielleicht, dass Gott Interesse hat an uns und dann kommt die nächste Station, dass Gott erkennbar ist in der Schrift und dann vertieft sich das auch in einer gewissen Weise, dann kommt die nächste Station, nicht wahr, dass man Gott erleben kann und so und dann erst irgendwann kommt dann das eigentlich Entscheidende, dass man das Leben ganz konkret mit allen Konsequenzen an Jesus binden kann. Der hat das von null bis zum Schluss, hat der das erleben dürfen im Zug. Und als er das erzählte, ich glaube, ich habe wirklich Tränen gehabt in den Augen und habe gesagt, Herr, so möchte ich es auch können. So möchte ich es auch können. Verstehst du, du hast am Anfang ja gesagt, also ich würde die Kurve immer kriegen. Nein, leider nicht. Nicht wahr? Man hört ja gelegentlich so den Rat, habe ich schon ein paar Mal gehört, den Rat, nicht wahr, rede erst, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Ein ganz toller und kluger Rat, aber ich finde der Rat nicht gut. Ich finde nicht gut. Nicht wahr? Wenn du von Jesus erfüllt bist, dann hast du nicht immer die Möglichkeit, wenn du Menschen begegnest, erst zu beweisen, dass der andere dich nach Gott fragt. Das hast du gar nicht immer. Sondern es ist schon gut, wenn wir uns das gelegentlich wieder mal sagen, wie wichtig es ist, dass wir den anderen ansprechen. Das ist doch etwas, was eigentlich fast selbstverständlich ist, dass wenn ich von Jesus tief ergriffen bin, dann habe ich diesen Wunsch, auch mit dem anderen über Jesus zu reden. Das ist so, wie wenn einer leidenschaftliche Politik macht, nicht wahr? Dann hat, wenn er eine bestimmte Richtung vertritt, dann hat er auch leidenschaftlich das Bedürfnis, diese bestimmte Richtung an den Mann zu bringen. Nicht wahr? Wie viel mehr, wo es eigentlich um Tod und Leben geht, wie viel mehr sollten wir diese ganz tiefe, diesen tiefen Wunsch in uns verspüren, nicht wahr? Da ein Gespräch zu führen über das, was eigentlich mein ganzes Leben ausmacht. Nicht wahr? Wenn das jemand dem Petrus gesagt hätte, Petrus, rede erst, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst, dann hätte der Petrus so gemacht. Nicht wahr? Wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die haben es ihm sogar verboten und er hat gesagt, ich kann es einfach nicht, geht nicht. Nicht wahr? Das ist ein Feuer, das derzeit einfach auf Sparflamme gehalten wird. Man will die heilende Hand, aber ohne dieses Feuer, das einfach das brennt und das vielleicht auch dem anderen mal auf der Seele brennt. Nicht wahr? Ohne das Feuer der Gemeinde wird bald auch die helfende Hände, die Gemeinde ja nach außen streckt, die werden bald auch erlöschen. Das ist eine ganz logische Folge davon. Denke jetzt gerade an das Wort, nicht wahr? Zu meiner Zeit, als ich noch jung war, so, nicht wahr? Da sagte man immer in manchen Gemeinden, nicht wahr? Also fürchte Gott und dann tue Recht und dann scheue niemand. Das ging nicht lange, das ging wenige Jahre nur, dann hieß es nur noch, tue Recht und scheue niemand. Und wir leben, sind kurz davor, wo es nur noch heißt, scheue niemand. Ich sage dir das. Weil einfach diese Kette, die geht kontinuierlich runter. Es geht in diese Dekadenz hinein. Das ist heute absehbar. Gekrönt aber werden die, sagt die Bibel, die unerschütterlich bleiben in ihrem Ziel, hartnäckig bleiben in ihrem Ziel, auch wenn es ganz unmodern ist, bleiben in ihrem Ziel. Und die mit den richtigen Waffen kämpfen, die richtigen Waffen kennen und sofort spüren, wenn innerlich der Drang nach anderen menschlichen Waffen da ist, nicht wahr? Mit meiner Intelligenz, mit meiner Cleverness, mit meiner Macht oder was da so an Waffenersatz da ist. Und jetzt zum Schluss noch ganz kurz die dritte Gefahr, nicht wahr? Dass wir an der falschen Front kämpfen. Also, da können wir Lukas 9 aufschlagen. Nicht, da ist Jesus unterwegs gewesen, sie kommen also zurück und Jesus hat sie weggeschickt und dann kommen sie zurück. Und jetzt erzählen sie Jesus von einer haarsträubenden Begegnung, die sie hatten. Sie haben einen Mann in flagranti ertappt, der hat Dämonen ausgetrieben. Einfach so, wie sie. Also ohne Anleitung, ohne Copyright, einfach so. Herr, haben sie gesagt, dem haben wir aber ganz schön auf die Finger geklopft. Wäre die erste Reaktion. Das wäre möglicherweise meine auch gewesen. Und wieder sagt der Herr etwas ganz Unerwartetes. Warum tut ihr das? Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Das ist ein verbindliches Wort, das Jesus hier sagt. Und da müssen sie ganz irritiert gewesen sein. Nicht wahr? Da soll einer für uns sein, wenn er sich doch überhaupt nicht zu uns hält. Dämonenaustreibung, nicht wahr? Ohne unsere Gebrauchsanweisung, die Gebrauchsanweisung, die wir haben, nicht wahr? Das geht ja nun wirklich nicht. Das ist doch schlimmste Kurpfuscherei. Und da sagt eben der Herr, nein, lass den Mann. Wenn einer dasselbe tut wie ihr, was bekämpft ihr ihn dann? Er ist doch mit von euch auf der Partie. Das ist doch ein Wort für die Ängstlichen unter uns, die immer meinen, gegen das kämpfen zu müssen, was sie nicht kennen, was ihnen nicht vertraut ist, was vielleicht Begleiterscheinungen hat, die uns zunächst einmal merkwürdig vorkommen. Aber dabei haben sie ganz schnell sich auf eine Scheinfront eingelassen. Ich könnte jetzt Ihnen wirklich erschütternde Beispiele sagen. Es ist eine Gemeinde gewesen, die eine ganz echte Gemeinde, das sind ganz feine Brüder gewesen, ich sage das. Aber da ist, wie das ja oft unter Bibeltreuen ja der Fall ist leider, da haben sie, ich glaube das war nach einer Bibelstunde, also nicht nach einer Predigt, sondern nach einer Bibelstunde, da hat es plötzlich Entzweiungen gegeben, und zwar über Folgendem. Jetzt müssen wir mal hinhören. Die einen haben gesagt, in der Schrift kommt eindeutig zum Ausdruck, dass der Gläubige nicht verloren gehen kann. Nicht wahr? Und dann nimmt man natürlich die Schrift, dann hat man so die Schrift, nicht wahr? Und hält sie dann dem anderen so hin, nicht wahr? Und sagt, also hör mal zu, also hier, nimm mal hier. Hier, lies mal. Hier. Was steht hier? Nicht? Das sind dann die. Und dann kommen die anderen, die sagen, nein, die Schrift sagt ganz eindeutig, dass ein Gläubiger verloren werden kann. Nicht wahr? Und die blättern dann und so, nicht wahr? Und hier, was steht denn hier? Nicht wahr? Und so verkehren die dann miteinander, ich meine, ich karikiere jetzt ein bisschen, aber so verkehren die dann miteinander, nicht wahr? Und dann gibt es Entzweiungen. Es ist oft so, das lässt Gott zu, das ist oft so, dass schon heimlich so eine gewisse Kluft da ist zwischen den einen und den anderen. Und dann kommt so eine theologische Frage auf, nicht wahr? Die Bibel hat sehr oft, sowohl als auch, sehr oft. Und jetzt vertreten die das sowohl und die vertreten das auch, nicht wahr? Und die kommen dann aneinander. Oft ist es so, dass das, was da verhandelt wird, letztlich im Allertiefsten, das weiß Gott am allerbesten, gar nicht das Eigentliche ist, das ist nur der Auslöser. Man meint dann die andere Gruppe dahinter. Und da müssen wir sehr, sehr empfindsam sein. Das darf es in der Gemeinde nicht geben. Nicht wahr? Da wird dann so irgendeine Sache so bedeutsam, nicht wahr? Und beide Gruppen haben doch Jesus in ihrer Mitte. Glücklicherweise ist dann so gewesen, dass auch beide Gruppierungen gewachsen sind und so, das ist dann das Positive an der Sache. Also ich habe das auf der Langensteinbacher Höhe, das sage ich auch auf der Langensteinbacher Höhe, nicht nur hier. Also da haben wir das auch wirklich erlebt, nicht wahr? Da im ganz Großen gesehen, diese Bewegungen, die da entstanden sind, nicht wahr? Das ist ja dann auch in irgendeiner Weise zu uns gekommen, auf die Langensteinbacher Höhe, und dann gab es wieder Gruppierungen, die gegen diese neuen Bewegungen gesprochen haben, die neuen Bewegungen haben gemerkt, dass da eine Front entsteht, und so ist diese Front immer mehr gewachsen. Und bei uns gab es dann noch Leute, die haben das immer mit der Endzeit verbunden, weil ja da die große Verführung kommt, dann hat man immer die große Verführung da gesehen. Also in manchen Vorträgen und Predigten stand ständig das im Mittelpunkt. Ja, und heute sind die Bewegungen, sind zwar immer noch nebeneinander, leider, aber sie lassen einander stehen. Wenn Evangelisationen sind, Allianzversammlungen sind, dann kommen die zusammen. Also da können wir nur Gott danken, dass die Vernunft mit der Zeit eben doch dann gesiegt hat. oder besser gesagt der Geist Gottes. So, zum Schluss, wenn ich jetzt so in die Gesichter hineinschaue, ich weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Du denkst nämlich jetzt, naja, es muss doch eine gewisse Ordnung geben. Und ich bin sowieso ein bisschen bekannt als Wildwuchs. Ja, ja, nicht wahr? Es muss doch eine Ordnung geben. Also hör mal zu, Kranke heilen und evangelisieren, das kann doch nun wirklich nicht jeder, nur weil er gläubig ist. Oder anderen die Beichte abnehmen, wenn es um ernste Sachen geht. Also oder die Sünden erlassen. Also wo kommen wir denn hin, wenn jeder einfach sich zu solchen Aufgaben berufen fühlt? Wenn jeder diese Aufgaben tut, ohne dass er irgendwo nach Erlaubnis fragt, ohne dass das irgendwo auch nach außen abgedeckt ist. Ich will dir das sagen. Es ist genau das, was ich hier anspreche. Wo kommen wir hin, wenn in jeder Gemeinde wieder genau dieses allgemeine Priestertum entdeckt wird? Wo kommen wir dann hin, wenn wir wieder über diese Unterschiede, die da sind, hinwegsehen können und wirklich gemeinsam an der eigentlichen Front erscheinen? Der Herr hat gesagt, lasst ihn, wer nicht gegen euch arbeitet, nicht gegen euch ist, der ist für euch. Also die Welt muss gerade an, jetzt bitte ich einmal für die gerne ein bisschen denken, nachdenken, Entschuldigung. Ich möchte mal Folgendes sagen. Die Welt muss doch gerade an unserer Verschiedenheit erkennen, was Einheit ist. Würden wir alle gleich denken, das heißt, wir würden die Bibel alle gleich auslegen. Wir hätten keine Probleme untereinander in der Auslegung. Dann würde die Welt doch uns genauso taxieren, wie das in der Politik der Fall ist. In der Politik wird ja, nicht immer, aber es ist schon so, also, dass immer so, wenn einer von einer bestimmten Partei ist, dann hat er das gleiche Denken, mindestens tut er so, aber es kommt immer nach außen, er hat das gleiche Denken wie die Partei und da ist ein anderer von einer anderen Partei, der hat das Denken von seiner Partei und dann kämpfen die Parteien gegeneinander. So denkt die Welt, nicht wahr? Wir denken alle gleich und deswegen sind wir zusammen. Jesus hat uns nicht zusammengerufen, weil wir alles gleich denken. Überhaupt nicht. Sondern er hat uns zusammengerufen, weil wir eines Sinnes sind im Herzen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und dass wir eines Sinnes sind im Herzen, das kann die Welt nur daran sehen, wenn sie merkt, die sind ja ganz unterschiedlich, aber sie sind eines Sinnes. Dann wird, wie du gesagt hast, dann ist Jesus die Wahrheit. Dann gibt es nicht eine Wahrheit, die einfach durch das Erkennen entstanden ist oder eine abstrakte wissenschaftliche Wahrheit, sondern dann ist Jesus die Wahrheit. Und Jesus ist eine Wahrheit, die in jedem Menschen eine andere Reflexion hat. Und das löst, mancher Bibelvers löst bei mir vielleicht etwas ganz anderes aus als bei dir. Und bei dir wieder etwas ganz anderes als bei ihm. Und bei ihm wieder etwas ganz anderes als bei ihm. Je individueller und je ernsthafter wir und persönlicher wir die Bibel lesen, je stärker ist doch dieses Phänomen. Und dann ist es eben entscheidend, dass die Gesinnung, die wir haben, die Jesus-Gesinnung, ein ganz enges Band ist. Verstehst du? Darum geht es dem Herrn. Also das ist so wie in einer guten Ehe. Verstehst du, das sind doch nicht die guten Ehen, wo die Leute alle sagen, ja, wir sind uns immer einig. Muss ja schrecklich sein, worüber redet man denn noch? Ich möchte doch einen Partner haben, der gleichgesinnt ist, aber nicht gleich denkt wie ich. Deswegen hat Gott auch die Menschen so unterschiedlich geschaffen, damit sie in ihrer Gesinnung eine Einheit haben, so wie eine heile Familie unter Geschwistern. Nicht mal der eine hat diesen Beruf, jener Beruf oder hat diese Überzeugung politischer Art und der andere hat diese Überzeugung. Und wenn sie in der Familie beim Mittagessen zusammen sind, nicht mal, dann sind sie ein Herz und eine Seele. Das ist das, was Gott will. Also achte mal, das kannst du auch in der Bibel sehen, mit was für Leuten hat denn Jesus seinen Leib gemacht, seinen Leib zusammengestellt, nicht wahr? Aus solchen, die immer gesagt haben, wir sind uns immer einig. Da gab es dann die Konformisten, nicht wahr? Das waren so die Matthäus und die Zachäus, solche gab es, die um Jesus waren. Das waren solche, die es immer mit den römischen Besatzern hielten, nicht wahr? Die waren immer auf der Seite der Römer, nicht wahr? Weil sie eben dann hofiert wurden. Gerade die Zöllner, die sind natürlich von den Römern hofiert worden. Aber gleichzeitig hat Jesus auch die Gegner berufen. Das waren dann so die Petrus und die Judas, nicht wahr? Die gesagt haben, die müssen alle weg. Die Römer müssen raus. Und die haben das auch mit Gewalt versucht, also mit den falschen Waffen versucht. Die hat Jesus auch berufen. Und dazwischen gab es noch mal eine Gruppe, das waren so die ganz super Braven, nicht wahr? Das waren so die Johannese und die Jakobusse, so die Abgeklärten. Das waren feine Leute, aber sie kamen immer so ein bisschen von der Seite oder so ein bisschen von hinten, nicht wahr? Einmal wird ja in der Bibel berichtet, wo sie zu Jesus kamen, als sie so gerade Gelegenheit hatten, dann haben sie gesagt, hat es dann, Herr, wie ist das eigentlich mal im Himmel, hat es da in deinem Parlament, hat es da schon Absprachen gegeben, nicht wahr? Also, weißt du, wir haben so ein bisschen an uns gedacht, nicht? Also, die Petrus und Judas, die sind viel zu grob und die bringen den Laden durcheinander, also die kommen ja nicht in Frage. Und die Johannes und die Jakobus und so, also das sind so ganz lieb und so, die kommen, die nicht die Johannes und Jakobus, das waren ja die, nein, die jetzt muss ich mal gucken, da habe ich die da notiert, also die Matthäus und so die Zachäus und so, die also zu denen gehörten, eben die immer so ein bisschen konform gingen und so, die kommen ja auch nicht in Frage. Also die haben dann das so überlegt, nicht wahr? Und der Herr hat gesagt, entschuldige, dass wer einmal in der Herrlichkeit neben mir ist, das überlassen wir ganz getrost dem Vater. Aber ich will das nur sagen, so ein Haufen hat Jesus um sich geschart, die so unterschiedlich waren. Also so wie du bist und so wie du denkst, das ist jetzt die Quintessenz, und so wie du mit den Menschen umgehst, so bist du. Und wenn du dich ganz an Jesus hältst, dann ist das auch gut so, wie du bist. Dann darfst du auch Ja sagen, so wie du bist. Aber wenn du gekrönt werden willst, dann ist es eben ganz wichtig, dass du immer wieder überlegst, bin ich an der richtigen Front? Ist mein Denken, mein Kampf an der richtigen Front? Dass du immer wieder überlegst, habe ich die richtige Waffenrüstung an? Verfolge ich das richtige Ziel? Deine Liebe zu Jesus ist dann, ich weiß, dass ich das hier schon mal gebracht habe, dieses Beispiel in einem anderen Zusammenhang, aber das ist für mich ganz wichtig, ist dann wie so ein Zirkel, nicht wahr? Wenn die Zirkelspitze hier ist, im Zentrum, wo Jesus ist, dann kann der andere Arm ganz weit ausholen, du kannst ganz sicher sein, der Kreis wird sich wieder schließen. Und dann stehst du im Kreis, nicht wahr? Und dann weißt du, ob der von links kommt, von rechts kommt, ob der von vorne kommt, von hinten kommt. Ich weiß, wir gehören zusammen. Das ist für mich die Botschaft heute Morgen, dass wir hier einfach, das sind ja alles Dinge, die sich in unseren Gedanken abspielen, dass wir das ganz ernst nehmen. Gerade auch so, wenn wir so mit Jesus verbunden sind in der stillen Zeit, dass wir das ganz ernst nehmen. Was läuft eigentlich tagsüber so in meiner Gedankenwelt ab? Auch in meiner frommen Gedankenwelt.